Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag mit dem Thema von Ur nach Salem. Wir gehen auf Spurensuche im Leben von Israels Stammvater Abraham. Wir lesen aus dem ersten Buch Mose in der Bibel, Kapitel 11, Vers 27. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Hier erfahren wir etwas über die Herkunft Abrahams. Er stammte aus Ur in Chaldäa. Und nach strenger biblischer Chronologie war das in dem Jahr 2111 vor Christus. Und Sie sehen hier auf dem Satellitenbild, Ur liegt im heutigen Südirak und sogar noch einiges südlich von Babylon. Babylon ist hier, aber noch südlicher die Stadt Ur. Auf dieser Folie habe ich Ihnen die 10 Generationen nach Noah von Sem bis Abraham aufgelistet. Und beachten Sie besonders die Generationen 7, 8, 9 und dann eben die Abrahams 10. Seruk, Nahor, Tara, Abraham. Ein paar archäologische Streiflichter. Wie dann noch mehr, so zwischendurch. Die Namen Seruk, Nahor, Tara und Abraham haben sich gemäß dem Zeugnis der altassyrischen und babylonischen Tontafeln erwiesen als Namen, die typisch waren um 2000 vor Christus. Warum sage ich das? In der liberalen Theologie wird behauptet, Abraham sei nicht historisch, das seien alles, überhaupt diese Urgeschichten, Erfindungen von späteren Schreibern am Studierzimmertisch. Nun, interessant. Wenn also die 5 Bücher Mose nicht von Mose geschrieben worden sein sollen, im 2. Jahrtausend vor Christus, sondern erst viel später, in der Mitte ungefähr des 1. Jahrtausends vor Christus, je nach Theologe, dann würde es heißen, dass die also weit über 1000 Jahre später noch genau gewusst hätten, wenn ich eine Geschichte erfinde, die um das Jahr 2000 herum abgespielt haben sollte, dann muss ich die Namen nehmen, typisch für diese Zeit, Seruk, Nahor, Tara, Abraham. Das leuchtet nicht ganz ein. Aber nur schon die Namenwahl ist perfekt. Wie gesagt, Ur in Chaldäa müssen wir heute im Südirak suchen, 150 Kilometer westlich von Basra. Und warum heißt es in der Bibel Ur in Chaldäa? Und warum nicht einfach Ur? Nun, durch die Ausgrabungen in Ebla, Nordsyrien, hat sich ergeben, es gab eben auch ein Ur bei Haran. Haran liegt in der heutigen Südtürkei, gerade an der syrischen Grenze. Und im Unterschied offensichtlich zu einem oder sogar mehreren anderen Städten, die Ur hießen, nennt die Bibel das Ur in Chaldäa. Und die Chaldäer sind ein wichtiger Stamm gewesen, der eben im Gebiet des heutigen Südiraks gesiedelt hatte. Einige Leute haben sich um Ausgrabungen bemüht in der Herkunftsstadt von Abraham, so 1854 bis 55 war das ein gewisser Taylor. 1918-19, also gerade nach dem Ersten Weltkrieg, Reginald Thompson und Hall. Aber der Mann, der sich am meisten bemüht hat, das war Sir Leonard Woolley. Er ist weltberühmt geworden durch seine Ausgrabungen 1922 bis 1934 in der Stadt Ur in Chaldäa. Und dadurch wissen wir einiges über die Hintergründe von Abrahams Leben. Eine weitere Feststellung: Zur Zeit von Abraham floss der Euphrat in der Nähe der Stadtmauern vorbei. Heute ist der Flussverlauf deutlich anders. Aber damals floss der Euphrat dort vorbei und das gab der Stadt Ur einen Zugang zum Meer. Und das war natürlich ideal für Handel. Und das erklärt auch, warum um 2100 vor Christus, also Zeit Abrahams, Ur die reichste Stadt von Mesopotamien war. Mesopotamien, das ist einfach das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern, Kaufleuten und, was man aus den Tafeln auch erkannt hat, diese Einwohner von Ur hatten eine tiefe Verachtung für Nomaden. Für diese Leute, die in Zelten wohnten am Rand der Wüste. Das ist natürlich sehr interessant, denn wir werden gleich noch sehen, wie die Bibel davon berichtet, dass Abraham aus Ur ausziehen sollte, um gerade eine Art Nomade zu werden. Um das weitere Leben tatsächlich in Zelten zu verbringen. Also, und trotzdem werden wir sehen, Abraham war schließlich bereit, eine Art Nomade zu werden. Ich habe gerade vor kurzem die Lebensgeschichte von Abraham in Afrika behandelt, in Niger. Und diese Leute haben sich so gefreut über das Thema. Da kommt ein alter Mann aus Niger, der als Beduine aufgewachsen ist und sagt mir, das ist genau unsere Kultur. Also das habe ihm so ins Herz gesprochen. Das war genau für ihn. Nun, wir werden sehen, es gibt aber auch etwas für Deutsche und Schweizer. Ja, man hat nämlich festgestellt, dass der Mittelstand in Ur lebte in Häusern mit etwa 10 Zimmern. Das ist ja nicht ganz schlecht, ja? Und Abraham war nicht aus dem Mittelstand, sondern wie wir noch sehen werden, er war aus der Oberschicht. Er war ein Fürst. Und dennoch war er schließlich bereit, auf Gottes Ruf hin Ur zu verlassen und eine Art Nomade zu werden. Hier sehen wir die Zikkurat, die in Ur ausgegraben worden ist. Zikkurat ist der babylonische Name für einen Stufenturm, aber nicht ein Aussichtsturm. Ein Zikkurat ist ein religiöser Turm. Eigentlich eine Kopie des früheren Turmes von Babel, der dazu gebaut wurde, um Götter herabzuholen von den Gestirnen, vom Himmel auf die Erde. Und was man hier sieht, ist einfach noch die unterste Etage von diesem Turm. Das gesamte Tempelgebiet in Ur wurde freigelegt, aber auch Teile der Wohn- und Gewerbeviertel der Stadt. Man hat den Königsfriedhof ausgegraben aus der Zeit von Abraham mit Kunstschätzen. Gold, Silber, Bronze, Edelsteinen. Und noch wichtiger, weil sehr informativ, Tausende von Keilschrifttafeln wurden dort gefunden. Das können Verwaltungsaufzeichnungen sein, aber auch literarische Texte. Und man hat solche gefunden, also aus dieser Frühzeit von Abraham und sogar davor, bis zum 4. Jahrhundert vor Christus. Hier auf dem Bild sieht man eine sumerische Inschrift in Ur. Sumerisch? Ja, die Leute von Ur waren Sumerer. Aber Abraham war kein Sumerer. Aber er lebte in einer sumerischen Stadt. Und das heißt, gerade in dieser Zeit von Abraham wurde Sumerisch immer mehr eine tote Sprache, die also nur noch besonders für religiöse Zwecke verwendet wurde. Und man sprach Akkadisch. Das ist Der Begriff, den man heute benutzt für die zwei Dialekte, Babylonisch und Assyrisch. Ja? Und so kann man sagen, Abraham sprach Babylonisch, nicht Hebräisch. Das wird er erst später lernen, wenn er eben ausgeht von Ur in Chaldäa ins Land Kanaan. Im Land Kanaan lernte Abraham die Sprache der Kanaaniter. Und das wurde dann seine Sprache und die seiner Familie und seine Nachkommen. Und wirklich, Hebräisch ist ein kananäischer Dialekt. Viel später in der biblischen Geschichte lesen wir von einer Ansprache, die Josua gegenüber dem Volk Israel gehalten hat. Und da erklärt er, dass Abraham damals in Ur in Chaldäa ein Verehrer war der Götter dort. Josua 24,2. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, des Euphrats. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und dann zitiert Josua, wie Gott spricht: Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. In der gleichen Rede, etwas später, Josua 24,14, Josua sagt dem Volk Israel: Und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, das ist der Gott der Bibel. Im hebräischen Text steht jeweils Yud, Hey, Wav, Hey, Yahweh. Der Ewigseiende heißt das. Und das ist der Eigenname des Gottes der Bibel. Und in den Übersetzungen oft setzt man dafür Herr in Großbuchstaben. Aus dem Grund, weil man in der Synagoge beim Vorlesen bewusst aus Ehrfurcht nicht Yahweh vorliest, sondern Adonai sagt. Herr. Aber immer, wenn dann dieses Adonai kommt, alle in der Synagoge wissen, das ist der heilige Name Gottes. Und wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir stellen fest, hier werden drei Religionen erwähnt als Alternativen zum biblischen Glauben. Die Götter jenseits des Stromes in Ur, das waren sumerische Götter. Und dann spricht er eben von den Vätern, das heißt von den Vorfahren, die in Ägypten waren. Später ist er das Volk Israel in Ägypten zu einer Nation herangewachsen und dort haben die Israeliten den ägyptischen Göttern gedient. Und dann sagt er, oder den Göttern der Amoriter. Die Amoriter waren Vertreter des größten Stammes unter den Kanaanitern. Dieses Volk bestand aus mehreren Stämmen. Also das ist die Religion der Kanaaniter. Drei Religionen. Und Josua sagt, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wollt ihr diese Religionen weiterführen? Oder wollt ihr dem Gott der Bibel dienen? Meine Entscheidung ist klar. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn Adonai dienen. Aber da wird also klar, Abraham war nach der Bibel ein Götzendiener und verehrte sumerische Götter. Aber in dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der wichtigste Gott in Ur, nämlich der Stadtgott von Ur, war der sumerische Mondgott Nanna. Fast alle göttlichen Eigenschaften wurden ihm in Hymnen zugesprochen. Das wissen wir eben aus diesen Keilschrifttexten. Und da erfährt man auch, er habe sich insbesondere die Stadt Ur als seine Stadt auserwählt. Hier sehen Sie eine Rekonstruktionszeichnung der ausgegrabenen Zikkurat von Nanna aus der Zeit Abrahams. Ein Stufenturm, der gleichzeitig ein Tempel war, mit 3 Stockwerken. Aber eines ist eben noch erhalten. Sie sehen diese Treppen, die da hinaufführen, und ganz zu oberst ein kleines Häuschen. Das wurde angesehen als ein Allerheiligstes. Und die Sumerer glaubten in Ur, dass der Mondgott, das heißt der Geist des Mondes, dass der herabkäme und dort Wohnsitz nehme, in diesem kleinen Haus. Und die Menschen, die würden über Treppen aufsteigen, immer höher, immer höher. Das ist typisch für alle Religionen. Der Mensch muss aus eigener Anstrengung sich zum Göttlichen hinaufarbeiten. Durch irgendwelche Werke, Leistungen, was auch immer. Das wird so hier demonstriert. Das Hinaufgehen und andererseits die Begegnung mit dem Göttlichen von oben. Aber es ging speziell um den Mondgott. In dem Zusammenhang ein Text aus dem Römerbrief von Paulus. Paulus schreibt im Jahr 57 nach Christus über die Völker dieser Welt, die sich nach der Sintflut von dem Gott, den Noah noch kannte, als den einen Schöpfergott, eben den Herrn, die haben sich alle abgewendet. Die sind ausgewandert, haben sich verstreut über die ganze Welt und haben sich aber von dem Schöpfergott abgewendet und haben begonnen, die Natur zu verehren anstatt den Schöpfer. Und da schreibt Paulus in Römer 1, 24, darum hat Gott sie, diese Völker, auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also die Bibel lehrt, die Verehrung der Schöpfung, der Natur, anstatt des Schöpfers, das sei Götzendienst, Abfall von Gott. Eine praktische Anwendung. Ein Biologielehrer spricht über Schmetterlinge, stellt da wunderbare Exemplare vor und sagt den Schülern, es ist einfach fantastisch, wie die Natur diese Tiere ausgestattet hat. Ja? Zuerst eine Raupe und die verpuppt sich und dann wird alles umgeändert und am Schluss kommt ein Schmetterling daraus heraus. Es ist fantastisch, was die Natur sich da ausgedacht hat. Wie bitte? Wer hat ausgedacht? Wer hat gemacht? Die Natur. Die Natur ist doch tot. In sich. Die Natur kann nicht denken. Die Natur kann nicht sich selber höher entwickeln. Wir sehen vielmehr als Naturgesetz, dass alles in der Natur von sich selber überlassen zerfällt. Man schreibt eigentlich hier der Natur das zu, was man nur dem Schöpfergott, dem ewigen Schöpfergott zuschreiben darf. Und darum nennt die Bibel das Götzendienst, die Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers. Genau das haben die Leute von Ur gemacht. Unter anderem haben sie den Mond angebetet und verehrt. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Mose schreibt in 1. Mose 11, Vers 29, und Abraham, so hieß Abraham früher, später bekommt er einen neuen Namen, Abraham. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai. Später wird sie Sarah heißen. Und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. So lesen wir das in der Bibel. Diese kleine Notiz von Mose, Sarai war unfruchtbar. Nun ist das natürlich sehr interessant, wenn man diese Keilschrifttafeln zu Rate zieht aus Ur. Die berichten nämlich, dass die Sumäer lehrten, Nanna, mache Menschen und Tiere zahlreich. Das ist ja wie eine Ironie, ja? Sarai war unfruchtbar. Also der Mondgott hat jedenfalls in dem Fall von Sarai versagt. Sie war unfruchtbar. Und interessant ist Folgendes. Abram, so war sein ursprünglicher Name, heißt erhabener Vater. Ab heißt Vater, Ram, Höhe. Erhabener Vater. Was, sagen Sie mir, was ist ein Vater ohne Kinder? Das geht ja gar nicht. Später wird der Herr, also der Gott der Bibel, ihm den Namen geben, Abraham. Und das heißt Vater einer Menge. Seit die Amerikaner zum ersten Mal auf den Mond gegangen sind, seitdem der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, das war, ich kann mich noch erinnern, das habe ich mit Spannung verfolgt damals, als kleiner Junge. Das war im Juli 1969, nicht wahr? Da haben die Amerikaner spätestens dann, man wusste es ja schon vorher, festgestellt, der Mond ist einfach ein kalter, toter Stein. Und er sieht nicht mal so lieblich aus, ja? Sein Gesicht ist nicht zerkratzt, aber wirklich voller Einschläge, Meteoriteneinschläge. Es gibt ja keine Atmosphäre, in der die Meteore noch ein bisschen verglühen könnten. Alles brutal darauf eingeschlagen. Und jetzt kommt noch dazu, und alles staubbedeckt. Ist ja eh klar, dass der Mondgott Sarai kein Kind geben konnte. Ein toter Stein. Aber das haben die Sumer angebetet, anstatt den lebendigen, ewigen Schöpfergott, der nicht Teil der Natur ist, aber Urheber der Natur. So lehrt das die Bibel vom ersten Satz an. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und da braucht es nur die Grammatikkenntnis aus der Primarschule. Im Satz, Gott ist Subjekt und Himmel und Erde, Natur, ist Objekt. Also die Bibel unterscheidet zwischen Gott und der Natur, so wie wir zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden können. Gott ist nicht Teil der Natur oder irgendeine Kraft oder eine kosmische Energie in der Natur. Nein, er ist Gott. Und er war von Ewigkeit her, aber er hat die Natur ins Dasein gerufen. Auch den Mond. Nun kommen wir zu 1. Mose 12, 1, die Berufung Abrahams. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hier beginnt es im Hebräischen mit Vayomer Adonai. Und manche Bibelübersetzungen übersetzen, der Herr sprach zu Abraham und so weiter. Aber Sie sehen, ich habe das rot hier angestrichen, der Herr nun hatte zu Abraham gesagt. Diese Erzählform, Vayomer, das ist die sogenannte Vayikdol-Form, die wird meistens gebraucht, wenn man erzählt. So ein bisschen zurückgelehnt, das ist geschehen, dann das, dann das. Und im Deutschen geben wir das wieder mit einem Präteritum. Ja? Nicht, er ist in den Wald gegangen und hat einen Baum geschlagen, sondern er ging in den Wald, schlug einen Baum, trug ihn nach Hause, das Präteritum. Zurückgelehnt, erzählen, Fakten, Fakten. Aber die Vayikdol-Form im Hebräischen muss an manchen Stellen zwingend mit Plusquamperfekt übersetzt werden. Mit Vorzeitigkeit. Und vor Jahren, wo wir die Schlachter 2000 Übersetzung vorbereitet haben für den Druck, da hatte ich im Übersetzerteam insistiert, wir müssen hier mit Vorzeitigkeit übersetzen. Und Begründung? Ja. Sie haben in der Einleitung schon was gehört von Apostelgeschichte 7. wir machen einen Sprung von 2000 Jahren. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, steht vor dem Sanhedrin, dem obersten jüdischen Gerichtshof, in der königlichen Säulenhalle. Das ist übrigens, wenn Sie hier auf dem Bild sehen, beim Tempelplatz da in der Südostecke. Hier sehen Sie den Felsendom, hier die El-Aqsa-Moschee. Da in dieser Ecke war der Sitz des Sanhedrins vor 2000 Jahren. Da fand auch der Prozess Jesu etwas vor dem Prozess von Stephanus statt. Und da musste Stephanus sich verteidigen und er beginnt, die ganze Geschichte Israels von Abraham an kurz zu skizzieren. Der Hohepriester aber sprach, ist denn dieses also? Der saß da auf dem Thron, umgeben von 70 weiteren Richtern und Stephanus im Halbkreis. Ich aber sprach, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, also hier macht er klar, dieser Ruf in 1. Mose 12 fand nicht in Haran statt, sondern schon früher in Ur in Chaldäa. Er greift zeitlich zurück. Das ist sehr wichtig, weil wenn Sie in Ihrer Bibel das dann nochmals nachlesen, 1. Mose 11, die letzten Verse, Geburt Abrahams, Sarai war unfruchtbar und dann liest man über den Auszug aus Ur nach Haran. Und dann kommt diese Berufung. Aber das ist zeitlich von Mose ein Rückgriff, ein zeitlicher Rückgriff. Und darum plusquamperfekt. Jetzt noch ein Detail. Wir gehen zu Vers 4. Stephanus sagt, da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit. Und dafür hieß es, ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Nun ist Folgendes interessant. Stephanus sagt, dass Abraham damals nicht nur die Stimme Gottes gehört habe. Also er hatte nicht nur eine Audition, das ist, wenn man die Stimme Gottes hört, sondern er hatte auch eine Vision. Das heißt, er sah etwas. Und zwar der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Nun eine Pointe, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, gehen Sie weiter, Kapitel 8, Kapitel 9, da kommt die Bekehrungsgeschichte von Saul. Saulus, der zum Paulus wird, ja? Und diese Bekehrungsgeschichte war so dramatisch. In Apostelgeschichte 26, 13 wird sie nochmals berichtet. Und da sagt Paulus, vom Himmel her kam ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Er kam nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen und dann diese Erscheinung. Ein Licht vom Himmel. Und es war um Mittag, sagt die Bibel. Heller als die Sonne vor Damaskus. Das ist grandios. Was ist das aschfahle Licht des Vollmondes oder der Mondsichel im Vergleich dazu? Die Sumerer, die bezeichnen den Nanna als die Herrlichkeit des Himmels. Was ist dieses aschfahle Licht im Vergleich zu diesem Licht, heller als die Mittagssonne vor den Toren von Damaskus? Das ist eindrücklich. Und jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. In Deutschen übersetzen wir da einfach geh. Aber auf Hebräisch steht da im Grundtext Lech, Lecha. Lech, das heißt schon geh. Und Lecha heißt für dich. das kann man natürlich nicht übersetzen auf Deutsch. Geh für dich. Und darum ist es korrekt übersetzt in den Bibelübersetzungen im Deutschen, geh aus deinem Land. Aber es wäre vielleicht ganz schön, eine Fußnote hinzuzufügen, wörtlich, geh für dich, das heißt, geh in deinem eigenen Interesse. Wenn du gehst, ist es gut für dich. Und daraus leiten wir etwas ab. Abraham bekam diesen Ruf, seinen ganzen Luxus und dieses gute Leben in Ur aufzugeben und ein Nomade zu werden. Der Götterwelt das Umeer den Rücken zu drehen und jetzt dem Herrn zu folgen. Er hätte sich sagen können, das ist ein unglaublicher Verlust. Das geht doch nicht. Aber Lech Lecha macht schon klar, wenn Gott uns ruft, ist es immer gut für uns. Es ist immer gut, die Gebote Gottes umzusetzen. Sie sind immer gut für uns, auch wenn wir wirklich im Moment den Eindruck haben, wir verlieren. Es ist ein Verlust. Da muss man denken, Lech Lecha. Aber es gibt noch mehr Details. In Vers 2 sagte Gott in dieser Berufung, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Merkt man, was die Pointe ist hier. Sarai war unfruchtbar. Sie hatte nicht ein einziges Baby, eigenes Baby in den Armen gehabt. Und jetzt erscheint dieses Licht und diese Stimme, eine große Nation. Also nicht nur, ich werde dir ein Baby schenken, dir und Sarai, sondern ich mache dich zu einer Nation. Ein ganzes Volk soll von dir abstammen. Und nicht nur einfach ein Volk, sondern ein großes Volk. Und wir müssen sagen, und nicht nur eine große Nation, sondern er sollte Stammvater des auserwählten Volkes Israel werden. Nun, damit haben manche Mühe, große Mühe. Ich bin einmal einem Mann begegnet, der ist richtig zornig geworden, wenn er hört diesen Ausdruck, der Israel, das auserwählte Volk. Ich habe dann aber festgestellt, dass er falsche Vorstellungen hatte. Er dachte, wenn die Bibel spricht über Israel, das auserwählte Volk, das bedeutet somit, Gott hat die anderen Völker verworfen. Und das sagt die Bibel nicht. Auserwählung bedeutet in der Bibel nicht, und die anderen sind verworfen, automatisch, sondern Israel wurde erwählt, damit aus diesem Volk und aus keinem anderen der Messias, der Retter der Welt, kommen würde, um ein Segen zu sein für alle anderen Völker. Also die Auserwählung Israels sollte die Chance sein für alle anderen Völker. Das ist der Punkt. Aber Abraham sollte Stammvater von dieser großen Nation werden. Und so sagt Gott, und du sollst ein Segen sein. Und Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Israel soll zum Segen werden für die ganze Welt. Wieso steht hier nicht alle Menschen der Erde? Mishpacha auf Hebräisch heißt Familie oder auch Stamm. Alle Stämme der Erde sollen gesegnet werden. Warum nicht alle Menschen? Nun, was wir hier haben, ist eigentlich schon das Evangelium. Die frohe Botschaft des Neuen Testaments im Kern im Alten Testament vorbereitet. Johannes 3, Vers 16 sagt nämlich, also hat Gott Israel geliebt. Nein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat die ganze Welt geliebt und den Messias gegeben. Aber der Messias sollte ein Jude sein. Und das ist natürlich für viele ein Ärgernis. Der Messias, ein Jude, ja. Aber über ihn sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Aber wir haben das gleich gehört in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es nicht, damit alle ewiges Leben haben, sondern damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der einzelne Mensch muss sich entscheiden. Er muss zu Gott umkehren, so wie Abraham sich von seinen Göttern, den Naturgöttern, abgewendet hat und den Schöpfergott angenommen hat. Und es ist eben so, wer an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der einzelne Mensch muss sich entscheiden. Und wenn er das nicht tut, dann kommt er nicht unter diesen Segen. Aber die Bibel sagt, dass einmal Menschen aus allen Stämmen der Welt, aus allen Völkern, das ist wieder eine größere Einheit, aus allen Nationen, das ist noch eine größere Einheit als Völker, und aus allen Sprachen errettet werden. Und zwar steht das in Offenbarung 5 und auch in Offenbarung 7. Aber es steht nicht, alle Menschen werden gerettet. Die Allversöhnungslehre, die sagt, alle Menschen kommen in den Himmel, alle kommen in den Himmel, das ist eine riesige Lüge. Und es ist ja bekannt, auf Beerdigungen wird am meisten gelogen. Und immer wieder wird das erzählt. Aber es stimmt einfach nicht. Aber jeder Mensch könnte gerettet werden. Aber er muss die Entscheidung fällen. Abraham musste dem Ruf folgen. Er hätte in Ur bleiben können. Aber er hat sich entschieden, er ist gegangen. Und so muss jeder sich entscheiden. Und darum steht, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, Stämme der Erde. Und Abraham hat verstanden, dass das ein Hinweis ist auf den Messias. Denn später im Johannesevangelium, im Neuen Testament, sagt der Herr Jesus in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Mein Tag, sagt Jesus Christus, das ist der Yom Mashiach, der Tag des Messias. Die Erscheinung des Messias sollte er einmal erleben. Er wartete auf den kommenden Retter, schon damals, vor 4000 Jahren. In dem Hebräerbrief, im Neuen Testament, Kapitel 11, Vers 8, wird ganz kurz die Geschichte von Abraham beschrieben. Und da steht, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Nun, interessant. Dieser Abraham kam zum Glauben. Aber sehen Sie, wie genau das übersetzt ist hier. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Das ist nämlich so, das Hauptverb im Satz ist aorist indikativ im Griechischen. Und das andere Verb ist ein Partizip Präsens. Und so drückt man im Altgriechischen aus, dass Handlungen gleichzeitig sind. Man kann Handlungen ausdrücken, Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, müsste es nicht ein Partizip Präsens, sondern aorist sein. Und es gibt auch noch die Nachzeitigkeit, dann wäre das Partizip Futur. Und darum ist hier nicht übersetzt, durch Glauben war Abraham, nachdem er gerufen worden war, gehorsam, sondern als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Das drückt die Gleichzeitigkeit aus. Was ist der Sinn davon? Warum so viele Aufregung mit Grammatik? Das bedeutet, Abraham hat nicht, sagen wir, 6 Monate Bedenkzeit genommen. Soll ich gehen? Meinen ganzen Reichtum hier aufgeben? Nein, er wurde gerufen und er ging. Das ist grandios. Das war wirklich sofortiger Gehorsam. Nicht wahr? Kinder, die man ruft zum Tisch, die dann sagen, gleich, und gleich bedeutet, wissen Sie, nicht sofort, sondern in 5 Minuten, wenn das Spiel noch fertig ist, die sind auch gehorsam, aber nicht sofort gehorsam. Und das ist ein Unterschied. Man schätzt doch den Gehorsam von Kindern, die kann man rufen und sie kommen. Die nicht immer sagen, gleich, gleich. Und es ist doch nicht sofort. Bei Abraham war es so, er wurde von Gott gerufen und er war bereit zu gehen. Aber Jetzt gehen wir zurück ins Alte Testament und schauen diese Beschreibung an. In 1. Mose 11, 31 schreibt Mose: Und Terah nahm seinen Sohn Abram und Lot den Sohn Haran, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Terahs waren 205 Jahre und Terah starb in Haran. Also, Abraham ging aus von Ur in Chaldäa und die Reise ging nach Haran. Hinauf bis in die heutige Südtürkei, wie Sie da auf der Abbildung der NASA sehen. Und dann sollte später der Weg dann von Haran runtergehen bis ins Land Kanaan, das spätere Land Israel. Das war die normale Reiseroute, um nach Kanaan zu gehen damals. Also der direkte Weg durch die Wüste hier, das wäre ein tödlicher Weg gewesen. Also echt gefährlich. Und darum machte man den Umweg entlang dem Euphratlauf über den sogenannten fruchtbaren Halbmond. Sie sehen das im NASA-Bild. Das ist so ein Halbmond, das fruchtbare Gebiet im Nahen Osten. Da ging man da hoch und da wieder runter über eben Gebiete, die nicht gefährlich werden konnten. Aber wir sehen hier noch mehr. Da steht, Terah nahm seinen Sohn Abram. Der Vater wird der Reiseleiter. Aber Gott hatte gesagt, geh aus deines Vaters Haus. Terah hätte nicht mal mitkommen sollen und schon gar nicht Reiseleiter sein dürfen. Und noch mehr, der Text sagt, da wird auch Lot mitgenommen, der Neffe von Abraham. Aber Gott hatte gesagt, geh aus deiner Verwandtschaft. Ja, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus. Der hätte nicht mitgehen dürfen. Lot hätte in Ur bleiben sollen. Und das ist natürlich ungehorsam. Glatter Ungehorsam. Aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus. Also zwei riesige Probleme. Und das ist schon ein Problem. Abraham war nicht abgelöst. Aber wir haben ganz klare biblische Anweisungen, wenn ein junger Mensch heiratet, 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, hebräisch der Wack heißt sogar ankleben, sehr schön, und die zwei werden ein Fleisch werden. Bevor man heiratet, muss man sich von den Eltern trennen, ablösen. Und das ist ganz wichtig. Und es ist so, das sagen auch säkulare Psychologen, dass ein großer Teil der Männer in unserer Gesellschaft, die sind nicht abgelöst. Und dann kommen diese Dinge. Die Schwiegermutter sagt, hier machen wir diese Vorhänge hin und die wissen auch genau, wie die Kinder erzogen werden müssen. Das ist gefährlich. Und das ist eine Quelle von ganz vielen Eheproblemen. Man muss die biblischen Vorgaben einhalten, wie die Gebrauchsanleitung des Schöpfers, der die Ehe eingesetzt hat. Und Abraham war nicht abgelöst. Und darum war der Patriarch Terah war immer noch der Führer. Und das führt zu einer Blockade. Wir haben gelesen im Bibeltext, sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Die machen also nur die halbe Reise und dann ist aus. Die nehmen Wohnsitz in Haran. Es gibt eine Blockade. Und so ist das im Leben eines Menschen. Die Bibel zeigt hier, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ja? Abraham war gehorsam und gleichzeitig auch ungehorsam. Er hat nicht das ganze Wort Gottes umgesetzt. Und das führt dazu, dass es eine Blockade gibt. Und so ist das für jeden Menschen, der im Glauben vorangehen will. Wenn Dinge nicht geordnet sind, dann entstehen Blockaden und es geht einfach im Glaubensleben nicht weiter. Blockiert in Haran. Die Lösung des Problems war der Tod von Tara in Haran. Und dann gab es neues Leben. Und übrigens, die Zwischenstation Haran, das war ein Weg vom Regen in die Traufe. Denn damals, um 2000 vor Christus, da wurde auch in Haran der Mondgott Nanna verehrt. Und übrigens wissen wir heute aus der modernen Archäologie, dass Haran ein Handelszentrum war von 1800 bis 800 vor Christus. Und danach wurde es verlassen. Nur so nebenbei, wenn angeblich nicht Mose die 5 Bücher Mose geschrieben hätte, sondern irgendwelche Leute 1000 Jahre später. Ja, die hatten aber eine gute Geschichtskenntnis. Die wussten genau, von 1800 bis 800 war Haran verlassen, eben kein Handelszentrum mehr, aber um 2000 war es noch, also zur Zeit von Abraham. Das ist auch nicht so glaubwürdig, dass die solch genaue Kenntnisse gehabt hätten von der ganzen Geschichte, ja? Aber die Bibel berichtet das, im richtigen Moment in der Heilsgeschichte konnte Abraham nach Haran gehen, als es noch voll als Handelszentrum in Betrieb war. Aber eben, das Hindernis musste da in Haran in den Tod gehen. Und dann erlebte Abraham eine Art Auferstehung in seinem Leben. Das Hindernis weg und dann brach er auf und geht ins Land Kanaan. Und so ist das. Als gläubiger Mensch muss man Dinge, die blockieren, die muss man in den Tod geben. Man muss aufräumen. Und das auch als Sünde bekennen vor Gott und daran denken, dass Jesus Christus auch dafür sterben musste. Aber dann gibt es einen Neuanfang und es geht vorwärts. Abraham kommt ins Land Kanaan. 1. Mose 12, Vers 4, der nächste Vers berichtet: Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Mit der Beseitigung des Hindernisses, hier war es der Vater, das Hindernis. Und es können manchmal wirklich die Verwandten sein, die ein Hindernis sind für den Glauben. Dann ging es vorwärts. Aber wir haben es schon gemerkt, hoffe ich. Ein Problem ist immer noch da. Lot geht auch mit, aber davon später. Zwischendurch ein Streiflicht aus dem Neuen Testament. In Hebräer 11, Vers 9 heißt es, durch Glauben hielt er, Abraham, sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hier erfahren wir, dass Abraham das himmlische Jerusalem erwartete. Er wusste, der wahre Gott, der Herr, hat mir eine Stadt bereitet im Himmel, das himmlische Jerusalem. Und wenn ich einmal ablebe hier auf Erden, fertig in Zelten wohnen, dann werde ich eingehen in diese herrliche, goldene Stadt im Himmel. Das ist der Kontrast zu Ur, der Stadt des Mondgottes. Er bekam die Verheißung des himmlischen Jerusalems. Aber das war zeitlebens eine Erwartung der Hoffnung. Das konnte er nicht mit Händen greifen. Und trotzdem, in seinem Glauben war das so konkret und fest. Er wusste, ich lebe jetzt in Zelten, ich bin hier ein Fremdling, aber einmal werde ich in diese Stadt eingehen. Ich lese weiter. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zu Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen, das heißt deiner Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Interessant. Der erste Ort, geografische Ort, der in der Bibel erwähnt wird, als nachdem Abraham ins Land Kanaan gekommen war, ist Sichem. Sichem ist heute Nablus. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dem Großraum Nablus heute. Das ist eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Die UNO sagt, die Juden haben dort nichts zu suchen und sie sollen alle israelischen Siedlungen im Westjordanland räumen. Nur die Palästinenser haben hier ein Anrecht. Nun, die Amerikaner sind heute anderer Ansicht. Also wenn ich sage die Amerikaner, ist es einfach offiziell, das offizielle Amerika unter Trump, ja? Ist der anderer Meinung, dass das internationale Recht falsch ausgelegt wird von der Masse? Und Sie sehen, das ist ein heißes Eisen, dieses Thema. Aber jetzt lesen wir einfach die Bibel und sehen, Abraham kommt nach Sichem, das ist heute sogenanntes besetztes Westjordanland, umstrittenes Gebiet. Und die ganze Welt beschäftigt sich mit diesem Thema, ja, und gibt wieder neue UNO-Resolutionen gegen Israel heraus in diesem Zusammenhang. Aber genau dort, sagt die Bibel, erschien der Herr wieder dem Abraham. Damals in Ur, nicht in Haran, aber als er am Ort des Gehorsams war, erscheint der Herr wieder und sagt, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Und was Sie hier sehen, dieser Ausschnitt in Nablus, das ist das Ausgrabungsgebiet des alten Sichem. Und genau dort hat man den Ort gefunden, wo Abraham einen Altar baute als Dank für die Zusage Gottes. Das ist grandios. Inmitten der Palästinenserhäuser. Ja? Also wenn ich da jeweils mit Gruppen hingehe und das erkläre und erkläre, wo das genau war, ja, da muss man schon aufpassen, dass man das nicht zu laut sagt, ja? Also das ist wirklich ein heißer Ort, ja? Aber da ist das geschehen. Vor 4000 Jahren, lange, lange bevor die UNO auf die Welt kam, im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Gott gesagt, so, deiner Nachkommenschaft, also dem Volk Israel, will ich dieses Land geben. Ich möchte nicht, dass Sie einschlafen und darum mache ich eine kurze musikalische Unterbrechung. Ich sage jetzt bewusst nicht Pause, aber wer auf die Toilette muss, kann ja leise rausgehen. Und ich hoffe, dass Sie sich wieder erholen in Ihrem Gehirn mit der D-Moll-Fantasie von Mozart. Wir lesen jetzt in 1. Mose 12, Vers 10, also gleich danach. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Es gibt plötzlich ein ganz großes Problem. Abraham war gehorsam. Er ging an den Ort, wo Gott ihn haben wollte. Er hat dazu auf viel verzichtet. Und jetzt gibt es da Probleme. Ein wichtiger Grundsatz ist der, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, darf er nicht erwarten, dass jetzt ein Leben kommt ohne Probleme. Es gibt die Erfahrung von gewissen Leuten, dass Probleme nachher noch größer geworden sind. Ist nicht bei allen so. Aber ich sage, das kann so sein und ist gar nicht so ungewöhnlich. Also Probleme grundsätzlich im Leben ist noch nicht ein Beweis, dass man auf einem falschen Weg ist. Aber es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo Menschen Probleme hatten, die sie gar nicht hätten haben müssen. Wären sie nur Gott gehorsam gewesen. Und jetzt ist die Frage hier, warum diese große Hungersnot? Nun, Abraham stellt sich nicht die Frage, Herr, was ist der Grund? Sondern er geht einfach nach Ägypten hinab. Es geht geografisch runter nach Ägypten. Aber es geht dann auch wirklich in seinem Leben abwärts, nicht nur geografisch. Und es ist ja so, das Problem Lot ist immer noch nicht gelöst. Und er löst nicht das Problem, sondern er läuft den Problemen davon. Das kann man auch. Aber es ist keine Lösung. Und warum nach Ägypten? Dort gab es ja auch Hungersnot. Nein, wenn in Kanaan, man nennt das Gebiet Libanon, Syrien, Kanaan, nennt man die Levante. Dieses Gebiet ist grundsätzlich ein fruchtbares Gebiet in großen Teilen, aber es ist abhängig vom Regen. Es ist abhängig von der Regenzeit im Winter von Oktober bis März. Und wenn die ausbleibt oder schlecht ist, dann gibt es Hungersnot. In Ägypten hat man auch fast keinen Regen, aber ständig. Das ist eines der ganz trockenen Länder der Erde, aber die Ägypter brauchen den Regen nicht, sie haben den Nil. Und der Nil bringt natürlich das Wasser aus Schwarzafrika über eine riesige Strecke, ja, aus dem Herzen Afrikas, und dort regnet es in den tropischen Gebieten, auch dann, wenn es im Land Kanaan, in Syrien und Libanon nicht regnet. Und darum, die Ägypter waren einfach abhängig vom Nil, und das wusste Abraham, und darum ging er nach Ägypten hinab. Wir lesen weiter. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe, um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Also erstmal eine positive Merkung über Abraham. Er weiß, dass seine Frau schön ist. Zweitens, er sagt es ihr auch. Auch nochmal positiv. Und das machen viele Männer viel zu wenig. Also diese Komplimente, die sind ganz, ganz wichtig. Immer wieder, weil die Frauen nicht im Allgemeinen Alzheimer haben, aber da vergesslich sind, auf dem Gebiet. Und es kommt noch etwas dazu. Sarai war damals 65. Und er wusste auch damals, dass sie schön war. Aber gut, in ihrem Fall war es so, dass ihre Schönheit muss etwas ganz Ungewöhnliches gewesen sein. Auch die Rabbiner im Judentum reden viel über die Schönheit von Sarah. Das war schon ein Phänomen. Und Abraham war sich also dessen voll bewusst. Und er dachte, wenn ich nach Ägypten gehe, dann werden die mich umbringen, damit einer meine Frau heiraten kann. Und tatsächlich, Sarai war seine Halbschwester. Das erfahren wir erst später im biblischen Text. Und ich muss erklären, damals, vor 4000 Jahren, war das noch möglich. Aber 500 Jahre später, im biblischen Bericht, ab dem Auszug aus Ägypten, werden alle diese nahen Verwandtschaftsbeziehungen vollkommen ausgeschlossen für Ehebeziehungen. Und das biblische Recht geht sogar noch etwas über das deutsche Recht hinaus. Es gibt also sogar gewisse Verwandtschaftsgrade, die im deutschen Recht erlaubt wären, die aber nach biblischem Recht nicht erlaubt sind. Ja? Also das nur so nebenbei. Also, er sagt, sage doch, du seist meine Schwester. Das ist die volle Wahrheit. Ja, so vom Satz her, schon. Aber es war trotzdem gelogen. Denn sie sollte sagen, das ist mein Bruder, ich bin seine Schwester, damit die Leute denken, aha, in dem Fall nicht, ist sie nicht die Frau. Also wenn man bewusst die Dinge so sagt, um in die Irre zu führen, mit einem richtigen Satz ist es auch Lügen. Nur, ganz grundsätzlich, die Bibel sagt nicht, wir müssen allen Leuten alles sagen. Das ist wirklich nicht nötig. Und Es gibt auch Situationen, wo man die Dinge eben diplomatisch wirklich nicht sagen soll, wo es richtig ist, aber eben die Dinge bewusst so sagen, um in die Irre zu führen, das ist Lügen. Und jetzt sehen wir, anstatt das Problem des Ungehorsams, Lot ist noch dabei, zu lösen, geht er weg vom richtigen Ort und leitet seine Frau an, zu lügen. Das ist echt ein Problem, wenn ein Mann seine Frau zu etwas drängt, das sie vom Gewissen her gar nicht tun könnte. Nun, Vers 14 sagt, und es geschah, als Abram in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Da haben wir es. Das war objektiv so. Und die Ägypter haben aber bessere Augen als Abraham. Er sagt, ich weiß, dass du schön bist. Und die merken, dass sie sehr schön war. Und das ist ja schon traurig. Wenn die besten Komplimente von anderen Leuten kommen und nicht vom eigenen Ehemann. Also das geht gar nicht. Und da ist uns König Salomo ein Vorbild. Nicht später, als er dann viele Frauen hatte, aber die erste, und das war die richtige, die einzig richtige, Schulamit im Hohen Lied. Und ihr sagte immer wieder im Hohen Lied, du Schönste unter den Frauen. Gut, da könnte einer sagen, ja, aber jetzt, ich würde jetzt sagen, objektiv, meine Frau ist nicht die Schönste auf der ganzen Welt. Ja, aber schau sie mal genau an. Es gibt nur Originale auf diesem Planeten. Und jede Frau hat eine besondere Schönheit in ihrem Wesen, in ihrem Charakter, in ihrer Ausdruckskraft und so weiter und auch in ihren Maßverhältnissen. Ja. Die sind einzigartig. Und dafür muss man einen Blick entwickeln. Ich war im Hohen Lied. Das hohe Lied der Liebe, dort spricht Salomo nicht einfach darüber, Schulamit ist die schönste unter den Frauen. Er spricht über ihre Augen, über ihre Schläfen, über ihre Haare, über ihre Nase, über ihre Lippen, über ihren Hals und. Er ist nicht ein Grossist, sondern ein Detailist. Und Ehemänner sollten Detailisten sehen, die wirklich die Details sehen. Ja, das war jetzt so ein bisschen ein Exkurs, Ehekunde. Aber biblischer Ehekunde, nicht wahr? Und die merken, sie ist sehr schön. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Also nicht irgendein Ägypter will sie heiraten, sondern der Pharao, die Nummer eins der damaligen Welt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Jetzt kriegt er Hochzeitsgeschenke. Der liebe Bruder. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Wunderbare Geschenke, großzügiger Pharao. Aber merkt man, was hier auf dem Spiel steht? Der Gott, der Schöpfergott, hat Abraham aus Ur in Chaldäa gerufen, damit der Vater des auserwählten Volkes wird und Vater des Messias, des Erlösers der Welt. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sie noch kein Kind. Und jetzt will der Pharao Sarah heiraten. Und Abraham wird nie ein Kind haben von Sarai. Aber der Messias sollte über diese Linie kommen. Das war klar eine Attacke auf den Heilsplan Gottes mit dieser Welt. Da stand Johannes 3, Vers 16 auf dem Spiel. Nach der Bibel, wer steckt dahinter? Der böse Geist, der Satan, versucht das zu zerstören. Und darum, auch in der weiteren Geschichte, wird immer wieder versucht, Israel zu vernichten. Da ist einer, der hasst Israel, dieses Volk, aus dem der Erlöser einmal kommen sollte. Und auch nachträglich, nachdem der Erlöser gekommen ist aus Israel, hasst er dieses Volk weiter. Darum geht der Judenhass bis heute weiter. Da ist die Wurzel des Antisemitismus. Nun, wir lesen in der Bibel, und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais willen, der Frau Abrahams. Es kommt eine göttliche Plage über die Dynastie von dem Pharao, über die Familie, und der Pharao selber wird offensichtlich krank. Er kann sie gar nicht berühren. Konnte sie nicht ehelichen. Und da fliegt die ganze Sache auf. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach: Was hast du mir getan? Merkt man, die biblische Geschichte ist wie eine Strichzeichnung. Es werden nur die wesentlichen Linien gesagt, es wird nie zu viel gesagt. Die Bibel sagt, der Weise macht nicht viele Worte, macht wenige Worte. Unsere Literatur, deutsche Literatur, die ist überbordend. Und die Details werden beschrieben, auch da, wo sie gar nicht nötig wären. Ja, einfach unter Lyrik als Lyrikquellen. Aber hier ganz knapp fällt alles auf. Der Pharao ruft Abraham: Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Ah, jetzt sehen wir, schlussendlich hat er gelogen. Wollte sie das nicht machen, dann hat er es gemacht. Das wird alles nicht gesagt im Detail. Aber das können wir schließen aus dieser feinen Strichzeichnung. Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Also bereits Eheschluss, aber illegal. Und es kam noch nicht zur Ehelichung. Ja? Und darum konnte die illegale Ehe da gerade gelöst werden, weil der Mann war ja schon verheiratet. Darum ist es ja so wichtig in unserem Recht, dass man zuerst ganz genau beweist, wenn man heiraten will, dass man nicht verheiratet ist. Ja, wenn eine bestehende Ehe da ist, geht das nach unserem Recht heute. Was morgen kommt, das steht auf dem Spiel, das ist uns klar. Aber heute ist es ganz klar, das wird verweigert. Und das war auch dem Pharao damals klar. Die Ägypter damals verehrten bereits viele menschengestaltige Götter mit Tierköpfen. Ägypten war damals schon zutiefst im Götzendienst und in Naturverehrung, Sonnenanbetung drin. Und trotzdem war das Niveau, das moralische Niveau, höher als unsere Gesellschaft in Europa, die eine christliche Vergangenheit hat, von 2000 Jahren. Denn er wusste immer noch den Unterschied zwischen mein und dein. Wenn das seine Frau ist, dann ist das garantiert nicht meine Frau. Und ich habe kein Recht an sie. Und wir sehen, und nun, siehe da ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Das hat mich auch so beeindruckt in Indien. Ein Land, das, wie sie selber sagen, hunderte von Millionen Göttern verehrt. Im Laufe der Zeit sind es immer mehr geworden. Polytheismus hat die Tendenz zur Inflation. Der Hinduismus begann mit etwa 30 Göttern in den Veden vor 3.500 Jahren und dann kamen immer ein paar dazu. Und trotzdem habe ich in Indien erfahren, die Leute, die ganz gewöhnlichen Leute in Indien, die sind schockiert, wie die Leute in Europa leben und wie sie da auf dem Gebiet der Sexualität umgehen, unverheiratet zusammenleben. Sie sind keine Christen, haben keinen christlichen Hintergrund, keinen jüdischen Hintergrund, nichts. Und trotzdem für sie ist klar, das geht nicht, das geht. Und zwar Treue zwischen einem Mann und einer Frau, das ist nach wie vor großgeschrieben. Natürlich könnt ihr sagen, aber viele in Indien, die leben auch anders. Ja, aber eine große Masse, die hält daran immer noch fest. Woher kommt das? Dass sie das wissen. Die lesen keine Bibel. Die wissen nicht um die 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und trotzdem wissen sie das. Und sind schockiert über Europa. Das war mal interessant, wenn man so herumreist, zu hören, wie die Leute an anderen Orten über uns denken und wie sie uns wahrnehmen. Und da musste ich eben daran denken, oh, das war mit Ägypten damals auch so. Die hatten viele Götter, aber die wussten immer noch auf dem Gebiet von Ehe, Liebe, Sexualität, was ist richtig und was ist nicht richtig. Und dann lesen wir, und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Diese Großzügigkeit. Er hat ihn nicht umgelegt, um Sarah als Frau zu nehmen, sondern gibt die Frau zurück. Und dann lässt er ihn sogar noch mit einer Delegation zurückkehren. Und da merkt man, dieser Mann war nicht aus der Mittelschicht. Er wird auch später in der Bibel genannt, ein Fürst Gottes. Er war ein Fürst. Und so ging er wieder zurück. 1. Mose 13, Vers 1. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Jetzt geht es auch nicht nur geografisch, sondern auch geistlich im Leben von Abraham wieder aufwärts. Und er geht nach dem Süden. Dort steht im hebräischen Text Negev. Und das ist nicht einfach das normale Wort für Süden. Ja, man kann nicht sagen Negev Südamerika, um zu sagen Südamerika, Negev Amerika, um zu sagen Südamerika. So man muss sagen Drom Amerika. So sagt man heute Südamerika. Drom. Aber Negev, das ist nur die Südgegend des Landes Israel mit der Negev-Wüste. Und da ging er also nach dem Süden, das ist zur Negev-Wüste. Da bei Beersheba. Und dann geht er aber weiter hinauf. Und wir lesen, und Abraham war sehr reich an Vieh und an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Negev bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai. Zu der Stätte des Altars, den er zuvor da selbst gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Interessant, wenn Sie die vorigen Verse in Ihrer Bibel nachlesen, dann sehen Sie, der Ausgangspunkt war Bethel-Ai. Von dort ging Abraham hinunter nach Ägypten, auf dem falschen Weg. Und jetzt geht er den ganzen Weg wieder zurück bis nach Bethel-Ai. Und das ist wichtig im Leben eines Menschen, eine Umkehr. Bedeutet nicht einfach ein paar Krokodilstränen über eine falsche Tat und dann ist die Sache erledigt. Sondern man muss sich überlegen, wo hat das Ganze begonnen? Wo waren die Ursprünge? Man muss den ganzen Weg zurückgehen. Und das sehen wir da so eindrücklich. Und dann heißt es wieder, dass Abraham den Namen des Herrn anruft. Davon liest man nicht in Ägypten. Natürlich ist es eine Strichzeichnung, ja. Aber die Bibel erwähnt genau die Dinge, die so besonders wichtig sind. Und darum ist es wichtig, hier ist wieder eine Gemeinschaft mit Gott da. Dort in Ägypten. Das war eben ein Problem. Ja, sie wollen nach Hause. In einer halben Stunde. Und darum mache ich das ein bisschen kürzer. In einer Übersicht zeige ich Ihnen in Kapitel 13, in den weiteren Versen wird davon gesprochen, wie schließlich Abraham sich von Lot trennt. Jetzt zieht er die Konsequenzen. Das ist eine gottgewollte Trennung. Es gibt falsche Trennungen, aber es gibt auch richtige Trennungen, die sein müssen. Die Trennung von Lot war notwendig. In 1. Mose 14 liest man aber, wie Abraham später Lot aus einer gefährlichen Situation rettet. Kapitel 15, Gott bestätigt nochmal seinen Bund, in dem er verheißen hat, dass Israel das Land Kanaan einmal bekommen wird. Und dann kommt Kapitel 16, Abraham heiratet Hagar. Das ist sehr traurig. Nicht wahr? Abraham hatte bis dahin immer noch kein Kind. Was ist denn mit der Nation? Ich meine, mit der großen Nation. Ich meine, mit dem auserwählten Volk. Nicht einmal ein Kind. Also das war eine Glaubensprüfung. Nanna konnte nichts. Und jetzt? Ja, ich habe immer noch kein Kind. Und plötzlich, ich sage das jetzt ein bisschen mit meinen eigenen Worten, sagt Sarai zu Abraham. Abraham? Ja, Sarah, was ist? Wir haben eben noch kein Baby. Ja. Schwierig. Weißt du, vielleicht ist das, was Gott gesagt hat, ein bisschen anders gemeint. Oh, wie meinst du das? Ja, man muss das vielleicht nicht so ganz wörtlich nehmen. Weißt du, ein Kind von mir. Ja, von wem sonst? Schau mal, wir haben eine Magd, die Hagar. Und damals, das wissen wir auch aus den Keilschrifttafeln aus Mesopotamien, damals gab es unter den Völkern dort im Nahen Osten ein Gesetz, wenn eine reiche Frau kein Kind bekam, konnte der Herr ihre Magd heiraten und das Kind der Magd wurde dann der freien Herrin zugerechnet. Aber das ist vollkommen gegen die Bibel. Aber die haben sich so von den gesellschaftlichen, was so üblich war, beeinflussen lassen. Und wir können uns auch fragen, wie viel einfach so von den momentanen gesellschaftlichen Trends beeinflussen uns in unserem Handeln und in unserem Tun. Eben nicht ganz wörtlich biologisch, sondern aber dann doch ein Nachkomme von Abraham und Sarah, aber einfach so, ja? Sie wissen wie. Ich habe eine Zwischenfrage. Woher hatte dieser Mann aus dem heutigen Irak eine ägyptische Magd? Ja, er hat mal eine Ägyptenreise gemacht, aber die war falsch. Und die hat dazu geführt, dass er gelogen hat. Die hat Schande über sein Zeugnis gebracht, denn die Ägypter, anstatt dass sie sagen, hätten sagen können, dieser Mann verehrt den einen wahren Gott und das ist ein vorbildlicher Mann, muss der Pharao ihm sagen, warum hast du das getan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass es deine Frau ist? Das war doch eine Schande. Ein Missionar in Ägypten. Und der so versagt. Eines ergibt das andere. Und da bekam er eben diese Heiratsgeschenke. Mägde und Knechte und. Und da war eine ägyptische Magd mit dabei. Und Abraham hat sie geheiratet als Zweitfrau. Und das war immer falsch in der Bibel. Es gibt keine Stelle über Polygamie, die Polygamie als gut rechtfertigen würde. In der Schöpfungsordnung, ganz am Anfang der Bibel, hat Gott einen Adam und eine Eva, nicht zwei Evas, geschaffen. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau, nicht seinen Frauen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Die zwei. Und das erste Mal, wo Polygamie vorkommt, findet man das in der Linie von Kain, dem Brudermörder. Und seine ganze Nachkommenschaft hat sich von Gott abgewendet. Und Lamech, in der siebten Generation, von ihm heißt es, Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der anderen Zilla. Und dann später kam die Sintflut. Und das zweite Beispiel ist Abraham. Hier. Aber wenn Sie weiterlesen im Text, merken Sie, dass in den weiteren 14 Jahren spricht Gott nie mehr mit Abraham. Es gibt eine totale Funkstelle. 13 Jahre ab der Geburt von Ismael. Gott spricht nicht mehr. Und eben aus dieser Verbindung entstand Ismael. Und aus der Linie von Ismael entstanden viele arabische Stämme in heutigen Saudi-Arabien. Und Muhammad bezeichnet sich selber im Koran als Ismailit. Aus dieser Linie entstand der Islam. Und der Islam im Koran begründet Judenhass. Und das ist das Problem, das wir heute haben. Mit dem ganzen islamischen Terrorismus, der letztlich fokussiert auf die Vernichtung Israels. Und das ist alles, weil Abraham diesen falschen Weg gegangen ist. Und haben Sie gesehen, eine falsche Tat ergab die nächste. Und die Kette geht weiter bis heute. Es ist unglaublich. So aktuell ist die Bibel. In Kapitel 17 bestätigt Gott den Bund nochmals und er macht ganz klar, mit der Nachkommenschaft, die das Land bekommen soll, ist gemeint die Linie von Isaak und nicht die von Ismael. Also nicht die islamische Linie soll das Land Israel besitzen, sondern die israelische. Aber ganz wichtig, Gott sagt, Ismael werde ich aber auch segnen. Gott liebt die Araber. Und er hat spezielle Segensverheißungen für die Araber. Aber die Landverheißung gilt Isaak. Das ist ganz wichtig. Und dann Kapitel 18, Gottes Besuch in Hebron. Kapitel 19, das Gericht über Sodom. 20, Abraham bei den Philistern. Und endlich, nach 25 Jahren Warten im Land, Isaak wird geboren. Jetzt ist er da, der diese Linie weiter verfolgen sollte. Aber das war, als Abraham 100 war und seine Frau 90. Und ich meine, bei den Männern ist Zeugungsfähigkeit schon möglich bis zu einem gewissen erstaunlichen Alter manchmal, ja. Charlie Chaplin hat noch mit 80 einen Sohn bekommen, aber einmal ist fertig. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Abraham biologisch für Nachkommenschaft abgestorben war. Und bei den Frauen eh viel früher. Aber warum hat Gott so lange gewartet? Er wollte testen, ob Abraham Gottes Wort glaubt oder nicht. Und zweitens, Israel sollte ein unmögliches Volk werden. Ich meine, ein unmögliches Volk, naturwissenschaftlich unmöglich. Israel dürfte es nach den Naturgesetzen nicht geben. Es ist gar nicht möglich, dass es Israel gibt. Und trotzdem gibt es Israel. Ja, weil Gott einem 100-Jährigen und einer 90-Jährigen Isaak gegeben hat. Und dann kommen wir zu Kapitel 22, Opferung Isaaks. Das wird der schwerste Tag im Leben von Abraham. Isaak wächst auf und dann sagt Gott, gib ihn mir wieder zurück. Geh ins Land Moria und opfere ihn dort auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, er muss ins Land Moria gehen. Hier sehen Sie den Ort, wo die Stadt Salem war. Das ist das alte Jerusalem, gebaut auf dem Südabhang des Berges Moria, der später in der Bibel der Tempelberg wird. Auch Zion genannt, ist das Gleiche in der Bibel. Und Gott sagt, geh in das Land Moria, weil dieser Berg Moria bekannt war. Auf dem Abhang war die Königsstadt Salem, wo König Melchisedek regierte. 1. Mose 22, 1. Und Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf einen der Berge, den ich dir sagen werde. Gott ist der Geber des Lebens. Er kann entscheiden, wann er das Leben zurückziehen will und wann nicht. Wir können das nicht. Wir können nicht bestimmen, wann wir sterben. Also viele Schweizer meinen das. Ja, mit Exit und so. Aber das geht gar nicht. Das Leben gehört Gott und es ist uns anvertraut. Wir haben es nur als Leihgabe. Wir können nicht darüber verfügen. Aber wenn Gott sagt, gib ihn zurück, Abraham erkennt das. Aber er sagt, ja, wie soll die Verheißung in Erfüllung gehen? Und die Bibel sagt, er glaubte, dass Gott ihn auferwecken würde. Aber es sollte anders kommen. Er geht in das Land Moria. Der Auftrag ist klar, opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. In der Tradition wird gesagt, das war auf dem Berg Moria, nicht wahr? Die Opferung Isaaks auf dem Berg Moria. Falsch. Sie sehen, die Bibel muss man ganz sorgfältig, langsam, genau lesen. Ziehe hin in das Land Moria. Moria ist ein Berg. Das Gebiet, wo dieser Berg Moria ist. Im Hebräischen steht sogar, ganz ungewöhnlich, Eretz ha-Moria, das Land des Moria. Und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Dort gab es noch viele andere Hügel, die namenlos waren. Und so musste Abraham zuerst zu diesem Berg gehen, der bekannt war, durch die Stadt Salem. Und dann würde dort vor Ort Gott sagen, auf diesem Berg. Und Abraham ist bereit, den Sohn zu geben, aber im letzten Moment wird er von Gott daran gehindert. Und Gott sagt, dass er einen Witter ein Tieropfer anstelle von Isaak darbringen kann. Und dann sagt die Bibel, Abraham gab diesem Ort, diesem Hügel ohne Namen, einen Namen. Und der heißt Adonai Yireh. Und das heißt, der Herr wird ausersehen. Zukunftsform. Ja gut, als Isaak und Abraham miteinander zum Opferungsort schritten, stellt Isaak die Frage, mein Vater? Und er sagt, hier bin ich, mein Sohn. Interessant, der Sohn spricht den Vater an, mit Vater, und der Vater sagt, hier bin ich. Das ist Kontaktaufnahme. Nicht wahr? Es gibt so viele Gespräche, Gesprächskulturen, die gehen so, ja. Was hast du gesagt? Ja, und wenn man miteinander spricht, ist es wichtig, jetzt sprechen wir zusammen. Und da sagt mein Vater, und er sagt, Hineni, hier bin ich. Mein Sohn, sehe das Feuer, das Messer. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Das bringt ihn in Bedrängnis. Und er spricht ein prophetisches Wort. Gott wird sich ausersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Er sagt wieder, mein Sohn. Diese Beziehung, er sagt, mein Vater, mein Sohn. Ist sehr schön und er sagt, Gott wird ausersehen. Und das hat sich wirklich so erfüllt. Schließlich blickt er zurück, sieht den Witter und darf ihn anstelle von Isaak opfern. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Nun gibt Abraham diesem Ort, sagt die Bibel, in 1. Mose 22, Vers 14, den Namen Adonai Yireh. Der Herr wird ausersehen. Was? Das Opfer. Das wirkliche Opfer. Und das ist ein Hinweis auf den Messias. Isaak sollte nie und nimmer sterben, denn er war ja selber auch ein schuldiger Mensch. Und schuldige Menschen können nicht für Schuldige sterben, stellvertretend. Aber die Bibel macht klar, der Messias, der Sohn Gottes, er wird vollkommen sein und als Vollkommener kann er für uns schuldige Menschen sterben. Und so war klar, also auf diesem Hügel, auf Adonai Yireh, wird einmal der Messias sterben. Und Mose schreibt dann hinzu, 1. Mose 22, Vers 14, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Ewigen wird er sehen werden. Und das war eine Prophetie. Wenn einmal der Erlöser kommen wird, dann wird er sterben auf einem Hügel beim Tempelberg, beim späteren Tempelberg in Jerusalem. Und sehen Sie, der Berg Moria, der heutige Tempelberg mit den Moscheen heute und ein paar hundert Meter daneben ein Nachbarhügel. Das ist Adonai Yireh. Das ist der Hügel Golgatha, wo Jesus Christus gestorben ist. Damals vor den Stadtmauern von Jerusalem. In den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts gab es da draußen vor dem Gennatur von Jerusalem einen ausgedienten Steinbruch. Und da auf einem Felsen, etwa 12 Meter hoch, er wurde nicht mehr verwendet, um Häuser zu bauen, weil dieser Kalkstein dort war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden. So haben die Römer begonnen zu kreuzigen. An einer belebten Straße, als Abschreckungsmethode. Und Hebräer 13, Vers 12 sagt, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Da draußen vor dem Gennatur hat Jesus Christus als das wahre Opfer gelitten. Und zwar hat er eben sich gegeben als Opfer im Blick auf die ganze Welt. Wie Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Aber eben nicht automatisch, sondern also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Einzelne muss an ihn, den Sohn Gottes, glauben und dass er als Stellvertreter für unsere Schuld gestorben ist. Da, an diesem einen Tag, hat er die Schuld abgeschafft durch sein Opfer. Aber das wird nur dem zugerechnet, der sich mit diesem Opfer gewissermaßen identifiziert und seine persönliche Schuld im persönlichen Gebet zu Gott bekennt. Das, was uns bewusst ist. Vieles haben wir vergessen und man darf Gott auch bitten, wie das König David gemacht hat, von verborgenen Sünden, sprich mich los. Und das tut Gott. Und so sehen wir diese dramatische Geschichte von dem Leben Abrahams mit Auswirkungen auf die Weltpolitik und das Weltgeschehen von heute. Sehr schmerzlich, nicht wahr? Die ganzen Folgen mit Ismael. Und dann auf der anderen Seite dieses Volk, das Gott erwählt hat, nicht um die anderen Völker abzulehnen, sondern genau um die anderen Völker. Und zwar jeden Einzelnen. Es geht Gott nicht um die Völker als solche, sondern um den einzelnen Menschen, um sie zu sich hinzuziehen. Und so gibt das die Antwort auf die Frage, wie soll Abraham ein Segen werden für alle Stämme der Welt, für alle Völker, für alle Nationen? Eben dadurch, dass aus dem Volk Israel der Erlöser kommen sollte. Aber der Erlöser nicht nur von Israel, sondern für Israel und alle Völker, alle Stämme. Ich bedanke mich für Ihr langes Ausharren.